Sie ist 1923 in Stuttgart geboren. Sie setzte modefotografische Maßstäbe für Dior, Balmain oder Givenchy. Über Jahrzehnte betrieb sie mit ihrem Mann, dem Architekturfotografen Karl-Hugo Schmölz, ein Studio in Köln. Und sie galten als Erfolgsduo für Marken und Produkte und als fotografische Protokollanten bundesrepublikanischer Waren- und Bauwelten. Nach dem Tod ihres Mannes 1986 wandte sie sich verstärkt dem zu, was sie schon zuvor immer auch gemacht hatte, den freien, abstrakten Arbeiten, die Werke wie 100 ungeschriebene Briefe oder 100 festgehaltene Schritte hervorbrachte, wo Strahlen, Grafiken auf windbewegte Vorhänge zeichnen und sich Asphalt in Poesie verwandelt. Heute ist sie zu Gast in diesen Resonanzen. Herzlich willkommen, Walde Huth. Ein paar einleitende, vorstellende Worte musste ich ja wählen, Frau Huth. Dabei hatte ich das Gefühl, eine Bezeichnung wie Modefotografin, auch wenn Sie damit zuerst berühmt geworden sind, reduziert sehr bei dem breiten Spektrum. Ist schlicht Fotografin richtig, weil das so offen ist?
Ja, denn die Modefotografie war eben zu einem Thema geworden. Und da war ich gefragt, das war ja die Zeit nach dem Krieg, und so hatte ich durch Beobachtungen schon immer die Mode oder modische Erscheinungen ernst genommen, nur es zu wählen, so dass man mich einfach schlichtweg als Modefotografin bezeichnet. Das ging mir, ja, es klingt ein bisschen sehr banal, es war mir zu banal.
Ja, es
eine
war
Bezeichnung
auch zu eng.
Einfach, wie wenn ich nur eine Fachfotografin sei.
Ja. Ihr Spektrum war und ist so breit. In Motive scheinen Sie nach meinem Eindruck nie verliebt gewesen zu sein. Eher in Komposition oder Formen oder in die Fotografie selbst?
Ich glaube, beides. Es gehört zusammen. Mhm. Es gehört zusammen, wie vieles andere auf dieser Welt, dass man auch Düfte als Anregungen bekommt. So war das die Zeit in Seborga. Oder aber Erregendes durch Beobachtungen und plötzlich ist eine Motivation zu etwas. Das kann ein Gegenstand sein, es kann ein Stück Stoff sein, die Geste eines Menschen oder eine innerlich erregende, ja auch sehr häufig durch Musik erregende Umstimmung und Ideenentwicklung. Das sind nicht Pläne oder Ideen, wenn man mich manchmal fragt, ach, hast du oder haben Sie Ideen? Ich sage, Ideen? Ich fühle mich da als Stoff, als Aufnahmeorgan und das andere wird mir geboten. Mhm. Und am allerbesten durchs Leben, wenn es sich überschneidet, durchkreuzt. Gegebener Stoff in einem, aus Büchern, aus musikalischen Erlebnissen, aus Kompositionen. Und dann hatte ich ja in Weimar, das war immerhin in den Bauhausateliers und durch meinen Professor Walter Hegel, hatte ich ja Formales und alles, was mit Architektur zusammenhängt, die Vorlesungen bei den Architekten, vor allen Dingen auch Baukunst, habe ich ja absolut mitgekriegt. Ich habe mich dafür gemeldet und wurde akzeptiert. Und so war mir das sehr wichtig, wie ein Baumeister, also wie die französischen Dome, das wurde damals durchgegeben von dem Professor, die haben nach einem Maß dann den ganzen speziellen Dom, ob Reims, ob Chartres, gebaut. Mhm. Und so ging ich, glaube ich, auch mit meinem Tun vor Geometrie. Physik waren Lieblingsfächer von mir. Und was mir geraten wurde oder so, ich möchte jetzt vielleicht nicht Technik erwähnen, aber was eine Kamera bedeutet, wurde mir erst, als ich meinem Vater zuliebe halt mal in die Fotografie einsteigen sollte. Das, was ich eigentlich wollte, hat er abgeraten und wollte auch dafür nicht gerade stehen, Schauspielerinnen.
Das wollten Sie eigentlich?
Absolut.
Sie sind aber mit 17 Jahren, schon nach Weimar gegangen, um Fotografie zu
ja,
studieren?
Ja, ich war 14, als von schwäbischem Denken her diese 200-prozentige Erfüllung von Gesetzen durchgeführt wurde. Und da musste ich mich entscheiden, Abitur oder nicht, mit 14. Mhm. Denn da wurde dann das Einjährige mit einer Oberstufe ermöglicht an der Mädchenrealschule. Und ab dann hätte man nach Stuttgart fahren müssen oder in Esslingen in die Jungenschule. Und da gab es nur ein Mädchen an der am ganzen Gymnasium. Und die fand ich ganz blöd und unsympathisch. Da wollte ich nicht in die Schule in Esslingen und Latein lernen.
Wie war das denn, als Sie mit 17 nach Weimar gegangen sind? Wie ungewöhnlich war denn das damals für ein junges Mädchen?
Das war nicht ungewöhnlich. Nur mein Alter. ich musste warten, sodass ich dann das einige nochmals an der Oberstufe der höheren Handelsschule gemacht habe. Dazwischen, man musste ja zum Arbeitsdienst, Hauspflicht ja, fünf Zimmerwohnungen putzen, jeden Tag alle Fensterscheiben, alle Heizkörper. Also man durfte damals ja nicht einfach wählen. Und vor 17. Lebensjahr ging es nicht in Weimar. Und da hatte ich dann meinem Vater eben zugesagt, probier's halt mal.
Was war denn, wenn Sie eigentlich Schauspielerin werden wollten, Ihre Idee damals als 17-Jährige von der Fotografie? War das eine Form des Ausdrucks?
Gar keine. Ich hasste es. Aha. Mein Vati war leidenschaftlicher, ja, wie man es heute benennt, Amateurfotograf. Schon ernsthaft, selber entwickelt. Also wenn ich dann im Fixiernatron in der Badewanne oder nachher das Wässern die Bilder schwenken sollte, fand ich also fürchterlich. Ich habe durch ihn, er war Konstrukteur für Lokomotiven, leitender Oberingenieur an der Maschinenfabrik Esslingen. Und so hat er mir natürlich Brennweite, Schärfentiefe, Tiefenschärfe, welche Objektive und Brennweiten, das schien mir einfach nur ein technischer Vorgang. Klar, und seine Aufnahmen waren hübsche Landschaftsaufnahmen oder mal Personen, wirklich gut im Rückblick. Aber das hätte mich nicht bewegt, diesen Beruf oder als Beruf es zu sehen.
Aber Sie haben angefangen, nach dem Studium haben Sie in der damals weltweit führenden Entwicklungsabteilung für Farbfotografie bei Agfa in Wolfen gearbeitet. Das klingt ja auch sehr wissenschaftlich und nach Handwerk. War das eine Episode in Kriegszeiten oder war das sowas wie Ihr Fundament?
Ich musste. Das war eine Kriegsdienstverpflichtung. Durch meinen Professor eingeleitet.
Und im Rückblick sehen Sie das als ein...
eine Fotografin, einen Fotografen mal haben. Nicht nur Physiker, Chemiker, Laboranten. Und da war ich gewählt worden. Und mit Widerstand. Ich habe zu Professor Hege gesagt, nein, da gehe ich nicht hin.
Wie sehen
Farbe
Sie das,
ist Kitsch.
Wie sehen Sie das im Rückblick? War das ein Fundament für Ihre spätere Arbeit? Oder eine Episode, die Sie heute gar nicht
mehr sehen? Ja, ein Können. Man muss ja in vielerlei Hinsicht sich einen Boden schaffen.
Ja, Sie sind ja später eben wirklich berühmt geworden als Modefotografin. Sie galten als Protagonistin des New Look. Im engen Sinne meinte das die Mode von Dior, elegante Haute Couture der Nachkriegszeit. War es ein Markenzeichen von Ihnen? Sie haben unter freiem Himmel fotografiert. Sie haben in Kontrast gesetzt zur Architektur. War das damals ganz neu?
Nicht bei meinen Arbeiten. Jersey-Moden hatte ich ja gemacht, Esslinger Wolle. Immer in irgendeiner Architektur. Also ich mag gern Menschen. Und wenn es etwas zeigen soll, also gestricktes, gebogenes, Jersey war ja neu damals, dann habe ich mir immer ein Umfeld geschaffen. Und da ich ja Architekturfotografie, ich wollte ja gerne Bücher machen, Menschen, Landschaften.
Die Architektur interessierte Sie zuvor.
Das ist ja, ja während der Zeit in Weimar. Ja. Professor Hegel ist ja Architekturfotograf in der Hauptsache. Aber er hatte ein sehr kultiviertes Heim. Und ich war bei ihm immer eingeladen. Die anderen durften niemals in sein privates Haus. Und so hatte ich viele Gespräche mit ihm. Und Licht, was Licht hervorruft, war durch ihn noch intensiver geweckt worden, dann diese Dome, diese Vorlesungen und dann eben war ich ja bei der Bühnenbildnerin, bei den Architekten, Innenarchitekten, dann Maler, Bildhauer, ich wollte ja eigentlich Bildhauerin an zweiter Stelle werden, Bildhauerin, also Formen, in Händen was tun. Ja, und so, es war ja doch Krieg, es war ja um 43, als ich die Prüfung machte und da ich mit Auszeichnung die Prüfung machte, durfte ich wählen und wurde nach der Prüfung nicht an die Front geschickt und als Flakhelferin. Und so hat das Arbeitsamt in Weimar zugestimmt zu dieser Kriegsdienstverpflichtung bei der AGFA. Das wurde als kriegswichtig angesehen. Wählen konnte man damals nicht. Und ich wusste sowieso, auch durch die Art meiner Erziehung, man kann in Widerstand gehen. Ich wäre sonst bei meinen Eltern auch weggelaufen. Ich wäre zur Elisabeth Bergner vielleicht geflüchtet oder später zu Gründgens. Das waren für mich Schauspieler oder große Rollen. Gretchen und Hamlet. Nur war mein Vater eine sehr höfliche, liebenswürdige Persönlichkeit und ich wusste, er will mein Bestes. Und so wusste ich das in Weimar, aber auch von meinem Professor her, wenn ich ihm antwortete, nein, da gehe ich nicht hin. Farbe ist Kitsch. Da hat er gesagt, Sie müssen es aber. Sie müssen die Gelegenheit ergreifen, denn Farbe ist im Kommen. Und so musste ich in vielem vernünftig sein. Entschuldigung, bin ich gerade unterbrochen. Ich meine ja nur, meine Vernunft und mich beugen einer Situation, aus der ich dann eben immer das Beste machen wollte.
Diese Nähe, die Sie beschreiben zwischen Mode und Architektur. Sie waren Modefotografin mit eigenem recht großen Atelier in Stuttgart und Sie heirateten in den 50er Jahren einen Architekturfotografen aus einer Fotografenfamilie, der berühmt war durch seine Bilder vom zerstörten Köln und vom Wiederaufbau. Modefotografie, so wie ich sie mir vorstelle oder so wie ich sie heute sehe, muss damals doch das Gegenteil gewesen sein von sachlichen Aufnahmen des Trümmerdeutschlands, oder?
Ja, mein ganzes Leben ist Zufall, die Stationen. Mhm. Ich habe doch meinen Mann nicht gewählt und heiraten wollen. Er wollte mich, waren Sie, wären Sie bereit, wollen Sie mich heiraten?
Ja.
War später, aber viel später. Damals war ich ja befreundet und wir liebten uns und waren auch verlobt mit einem Maler und Bildhauer, der also Kunst am Bau dann gemacht hat. Und den hatte ich in Stuttgart ja schon kennengelernt. Der studierte an der Akademie. Dazu kam ein Treffen bei einer GDL-Tagung mit Willy Maywald. Der hatte mich eingeladen zu einem Neujahrsfest bei ihm. Und so hatte Hans-Peter Fies, so hieß dieser Freund, schon ein bisschen vorbereitet durch, als per Zufall, bei kleinen Modehäusern, weil er im Haus wohnte, also als Studentenzimmer hatte, ein Dachzimmer hoch oben. Der Sohn der Concierge arbeitete bei einem der kleineren Modeschöpfer, Jacques Griff, Calixte. So, Calixte war der Anfang, bei ihm oben auf dem Dach. Und so hatte er nur angekündigt, eine gute Fotografin und Mode. Ich hatte eine sehr elegante Mutti.
Ja.
Beine wie Marlene Dietrich. Und so hatte sie Wert drauf gelegt. Immer, sag mal, das Aussehen nicht zu eitel, aber es gehörte einfach zur Form, wie man sich kleidete oder was man wählte und nicht mit Haute Couture jetzt unbedingt im Ziel. Nur, wichtig war schon, als ich die Jersey-Moden, und das fing ja gleich nach der Währung an, sofort durch, also, aber immer, man kam immer auf mich zu. Gewählt habe ich mir überhaupt nichts, nein.
Es
kam
aber Sie haben es
auf mich zu.
Sie haben, ja, Sie haben zugegriffen, als es auf Sie zukam. Danke, Waldo Huth. Wir erlauben jetzt der Musik, uns zu unterbrechen. Weiterhin zu Gast in diesen Resonanzen ist die Fotografin Waldo Huth und gerade hörten wir, Frau Huth, auf ihren Wunsch Erik Satie en plus. Es spielten Pascal Roger und Jean-Philippe Cojard und Sie haben gesagt, Musik gehört ja immer mit zu dem, was Sie inspiriert hat. Ich würde trotzdem jetzt erstmal noch nicht auf Ihre Kunst zu sprechen kommen, sondern auf das gemeinsame Atelier, das Sie über 30 Jahre mit Ihrem Mann in Köln geführt haben, Schmölz und Hut. Sie haben zusammen alles kunstvoll ins Bild gesetzt, vom Auto über Tiefkühlkost und BHs, Transistorradios bis zur Auslegware. Keine Objekte der Star-Designer, sondern Alltagswaren für gehobenen Konsum. War das eine Entscheidung?
Notwendig, um zu überleben.
Es war eine Entscheidung, damit das Geld zu verdienen, aber es wäre nicht das Sujet gewesen, das Sie sich gewählt hätten.
Ja, mein Mann, absolut. Er war ja Architekturfotograf. Mhm. Dann begann es ja mit diesen beiden großen Möbelverbänden.
Ja.
Musteringverband, WK-Verband. Die benannten sich später anders, nicht WK-Verband, sondern ist ja auch in dem Moment nicht wichtig, nur ich hätte nie daran gedacht, einen langweiligen Architekturfotografen zu heiraten. Nicht einen weltberühmten, der auf der Welt herumreist, und ich auch. Ich reise ja so leidenschaftlich gern. Wollte mich nie festsetzen, ja. Aber um zu einem eigenen Atelier zu kommen, nachdem mein Vater wieder eine Position hatte, ich die Wohnung für mich hatte, da habe ich dann die Fühler ausgestreckt, denn wie gesagt, Esslinger Wolle, diese gestrickten Sachen, das kam ja auf mich zu, würden Sie für uns arbeiten? Ach ja, und dann war ich gleich akzeptiert, die haben die anderen Fotografen nicht mehr wollen. So ging es dann mit Kübler weiter, so ging es mit anderen weiter.
Ich habe manche Bilder vor Augen, die Sie damals gemacht haben von diesen Produkten. Ich habe ein Bild Erinnerung, da geht es um einen Teewagen, diesen Stilettwagen. Eine Hausfrau begeistert vom Weihnachtsbaum sieht diesen Teewagen. Haben ja, wenn man das heute sieht, ist es ja schon fast Kult, diese Bilder, so als auch in dieser Retro-Mode der 60er, 70er, da passt das ja alles ideal rein. Ich denke mir, Sie haben dann an einem Frauenbild mitgestrickt, das doch nie das Ihre war, oder?
Das war meine Erkenntnis. Und es wurde aber akzeptiert von den leitenden Herren, von den Direktoren oder Inhabern von Fabriken. Ich hatte eine Art, aber auch, wenn ich wollte, durch das Verständnis, was ich vielleicht wortgewandt oder mit Beispielen dann erkennbar machen konnte, dass so oder so auch die Wahl der Fotomodelle zum Beispiel, die ich teils ja selbst entdeckt habe oder vorgeschlagen habe, dass die mitmachten.
Ja.
Was bei mir dann vielleicht ein bisschen anders war, ein bisschen ungewöhnlicher. Ich wollte nicht, denn extravagant und viel Skurrileres war ja in meinem Kopf eigentlich, was ich hätte machen wollen. Aber ich musste mich ja den Zeitläuften beugen und wollte schon zu eigenem kommen. Und dadurch der Ausbau dieses Ateliers dann in Stuttgart.
Ja,
und mein Mann wollte mal ein ganz anderes Leben, nicht mit Fotowerkstätte angebunden haben. Und so haben wir beide miteinander halt ein Atelierhaus gebaut, aber für zwei Fotografen.
Mhm.
Und das Großstudio kam dann erst, als dieses Haus gebaut wurde, war plötzlich, weil die Möbelverbände zu ihm hierher nach Köln kommen wollten. Und so hat sich das sehr, sehr verändert im Laufe der Zeit. Das waren nicht Ziele, die man erreichen wollte. Nur mich bitte nicht missverstehen.
Das eigene, was Sie eben gesagt haben, Sie haben ja immer auch freie Arbeiten gemacht, etwa die 100 ungeschriebenen Briefe, eine Bildserie über zwei Fenstern mit langen Vorhängen und Fensterläden südlicher Sonne draußen und schattiger Kühle drinnen, sehr künstlerisch und poetisch. War das ein Ausgleich für das andere oder die andere eigentliche Seele in Ihrer Brust?
Ich hatte innerlich immer ein unglaubliches Bedürfnis, anderes zu machen, aber es war ja nie Zeit. Wir hatten ja 20 Mitarbeiter. Und hier, nach dem Tod meiner Mutti, hatte ich sozusagen Urlaub auf Ehrenwort und sitze da, will Korrespondenz erledigen und sehe auf einmal Wellen tanzen auf diesen ausgestellten Läden. Denke ich, das sind ja Notenlinien und darauf tanzen statt Noten Köpfen, die gezeichnet werden und von einem Komponisten, was in seinem Kopf vor sich geht, das kann man ja auch nicht deuten, sondern er schreibt halt hin und sieht schon Musik, obwohl man es überhaupt nicht hört. Und so hatte ich diese Wellen empfunden als eine Komposition. Und Kompositionen, da war ich auch schon in Weimar eigentlich gelobt worden und gut, für eine Einfachheit aufs Wesentliche zu kommen. Und so habe ich selber mit mir Stoffe entwickelt.
Wie erleben Sie das? Und den Umgang mit dem Medium oder den Möglichkeiten des Mediums heute, wo ja manche schon vom Ende der Fotografie sprechen, wenn kaum mehr einer seine Bilder entwickeln lässt und eigentlich alles am Rechner geht?
Vielleicht habe ich Ihre Frage nicht verstanden.
Heute sprechen ja viele davon, Fotografie geht zu Ende, kaum jemand, die meisten fotografieren digital, kaum jemand geht noch in die Dunkelkammer damit, sondern es wird viel am Rechner gemacht. Mhm. Sie fotografieren ja noch. Wie fotografieren Sie?
Ja, ich bin doch die Kamera. Also mein Erleben kann ich deuten und anderen auch zeigen. Das finde ich eben das Ungewöhnliche an der Fotografie, an der lebendigen Fotografie. Abgesehen, welche Technik ich benütze, spielt keine Rolle.
Fotografieren Sie auch digital heute?
Nein, noch nicht. Wahrscheinlich muss ich es lernen. Ein Lernprozess steht mir immer bevor. Und ich bin ja auch gerne immer neu. Und so habe ich auch neue Themen in mir. Schablonen, die Menschen heute leben, kleiden sich nach Schablonen. Oder Schoten habe ich genommen. Schoten, wenn die in Bewegung sind, wie Schlangen oder Spannungsmomente sind mir wichtig. Also Schaum, wenn ein Objekt in einem Schaum sich abbildet und es taucht etwas auf in Schaum. Und es sind aber Motive, Motivationen, die ganz schnell, und nur das kann die Fotografie, eine gewisse Konsistenz in sich, Schulung natürlich und Neugier auf wie vieles, was sich ereignet, aber eine Konstante in Grundempfindungen, die Architekten ja auch haben und haben müssen, was sagen Materialien.
Neue Themen, vielleicht neue Techniken. Ganz ungalant erwähne ich jetzt nochmal Ihr Alter und frage nicht, ohne Eigennutz, wie schafft man das mit 83 so hörbar, begeistert, aktiv und neugierig zu sein?
Ja, ich kann doch mein Alter nicht vor mir hertragen und mich bemitleiden, weil ich gar nicht weiß, was das ist, alt werden oder sein. Natürlich an Fältchen oder Mimik und so, aber also ich habe zum Beispiel mein Gewicht noch von der Tanzstundenzeit. Ich tue aber weder was dafür noch dagegen. Halt nur zu vernünftig leben ist auch schon eine Krankheit. Und so muss man gerne essen, wenn es demnach ist, oder auch überhaupt nichts essen. Oder aber ich freue mich, wenn ich andere Menschen beflügeln kann, dass ich sie eventuell wie früher, also ernsthaft oder mit den Fotomodellen, Freude. Sie bestätigen kann und dass die ihr Wesen, dass also das Wesen herauskommt. Und so kann ein Stoff, ein Material, ein Zusammentreffen von bestimmten Spannungslinien, können eine Offenbarung sein, wie eine
das
Musik.
Das ist ein hörbarer Antrieb. Ich danke Ihnen ganz herzlich für Ihr Hiersein. Walter Huth, alles Gute. Danke.